Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast zum Transcontinental Race
mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Und nicht dem Podcast aus dem Lazarett, weil es geht wieder so halbwegs.
Wir sind wieder fit. Ein bisschen hört man an deiner Stimme noch, aber ich glaube, es geht uns beiden deutlich besser als bei der letzten Aufnahme.
Genau, aber was tun wir nicht alles für unsere treuen Fans da draußen?
Hey, ich bin letztens heimgekommen nach der Aufnahme. Mir war schwindlig, ich war schweißgebadet, ich war echt komplett am Ende, mir war schlecht. Dann haben wir gedacht, ich muss jetzt, bevor ich dem Lukas noch quasi das Soundfile, den Einspieler vom Start schicke, muss ich mich kurz hinlegen. Ich brauche kurz 20 Minuten oder so. Und dann bin ich 4 Stunden später aus dem Koma erwacht. Da war es bereits 11 am Abend. Und dann habe ich kurz was getrunken und habe weitergeschlafen bis 8 in der Früh. Also da hat es mich komplett ausgenockt. Und wenn jetzt irgendjemand sofort die Folge gehört hat, wie sie rausgekommen ist, hat vielleicht am Ende noch das Originalfile vom Start gefehlt. Das haben wir dann ein paar Stunden später nachgereicht, wie ich dann in der Früh dem Lukas das geschickt habe.
Wollen wir gleich weitermachen oder wollen wir noch über ein paar aktuelle Dinge sprechen, die sonst noch passiert sind am Wochenende?
Ich möchte gerne noch einen kleinen Ausblick geben, wie jetzt die nächsten Wochen aussehen werden. Wir werden wieder zweimal in der Woche eine Folge zum Transcontinental veröffentlichen. Meistens Dienstag und Freitag.
Außer diese Folge, die könnt ihr nicht vor Mittwoch hören, weil Dienstag Feiertag ist.
Und dann ist bereits in Griechenland aufgenommen worden, da habe ich mit dem Robin und mit dem Robert Müller, also mit beiden jeweils eine Episode aufgenommen, da haben wir uns wieder einfach zusammengesetzt, irgendwo am Strand, haben das Handy-Diktiergerät eingeschalten und ganz ja authentisch und maximal unprofessionell einfach geplaudert und getratscht, wie das Rennen gelaufen ist. Das wird dann in den nächsten Wochen auch rauskommen und ganz am Ende eine Episode mit Feedback, Fragen, Antworten. Und da ist jetzt jeder, der uns zuhört, schon eingeladen, uns am liebsten per E-Mail oder sonst in Social-Media-Kommentaren Fragen zu schicken.
Und wir werden es versuchen zu beantworten.
Die E-Mail-Adresse dazu ist sitzfleisch@christophstrasser.at und die wird es dann auch in den Shownotes noch einmal zu sehen geben.
Also letzte Folge am Freitag haben wir angekündigt, dass jemand versucht, deinen 24-Stunden-Rekord zu knacken. Hast du da das verfolgt? Weißt du, wie es ausgegangen ist?
Ich habe es mit großer Spannung verfolgt, ja. Und der Damian aus Polen hat 861 Kilometer geschafft und damit haben ihm 165 Kilometer oder anders gerechnet 7 km/h gefällt auf die 1026 und ja, ich muss sagen, ich finde es extrem mutig, dass er es probiert hat, dass er das so wirklich angekündigt hat mit einem großen Selbstvertrauen und ich bin mir sicher, er hat alles gegeben und sich super gut vorbereitet. Aber ich weiß nicht, ob er sich vielleicht ein unrealistisches Ziel gesetzt hat und da will ich jetzt nicht erzählen, wie super meine Leistung war oder wie weit weg er davon gewesen ist, aber nur so zur Relation. Ich habe halt 15 Jahre Training in den Beinen mit jeweils 35.000 Kilometer pro Jahr und der Damian hat vor 3 Jahren quasi erst mit dem Sport begonnen und da denke ich einfach, ist das, ja, ich glaube, nach 3 Jahren Radlfahren ist das Ziel einfach nicht ganz machbar und ich finde es super, dass er es probiert hat und ich hoffe, dass es noch viele andere probieren und es wird irgendwann jemand schaffen, ganz sicher, aber ich glaube, der Weg dorthin ist schon etwas länger als 3 Jahre. Aber wer weiß, wer der Nächste ist, der es versucht und welches Ausgangslevel der hat, werden wir sehen. Jedenfalls derweil ist die Bestmarke noch in meinen Händen.
Ja, sonst, du hast mir vorher eine Zeit im Off, du kommst nicht weg vom Dotwatchen beim Atlas Mountain Race, bist voll drin, bist ganz begeistert von einem anderen Teilnehmer, der mit dem Lastenrad unterwegs ist.
Ja, yes, Silk Road.
Silk Road.
Würde man sagen, genau. Ja, genau. sehr, sehr spannend, wirklich. Ein Teilnehmer fährt mit Lastenrad, ja, das finde ich unglaublich, da gibt's Fotos und ein paar Videosequenzen dazu und generell, wir können jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Es ist halt immer wieder atemberaubend, dort die Landschaft zu sehen, die ausgesetzten hohen Plateaus und Berge und Schotterpfade in Kirgisistan. Sehr faszinierend und es ist etwas, wo ich wirklich weiß, ich schaue mir das gern an. Ich finde es faszinierend und ich werde es niemals machen. Das kannst gern abspeichern, die Sequenz, die kannst du mir immer wieder vorspülen. Es wird der Moment nicht kommen, dass ich aus Kirgisistan heimkomme, es doch gemacht habe und du kannst mir das vorspielen, sondern dazu stehe ich wirklich. Das wird nicht passieren. Ich weiß nicht, ob du vielleicht einmal in die Richtung tendierst.
Aktuell bin ich nicht so am Mountainbike unterwegs, also kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Aber ich sag niemals nie, man weiß es nicht. Aber was extrem spannend ist bei dem Rennen, was auch schon bei der Tour Divide war, wie extrem dicht das Feld ist und wie extrem eng beieinander sind. Also bei der Tour Divide, der Ulrich und der Justinas, die waren ja 3000 Kilometer innerhalb von wenigen Minuten und da jetzt beim Silk Road Mountain ist es ähnlich eng.
Ich finde es generell extrem erfreulich, wie sehr das Level insgesamt und die Leistungsdichte in dem Sport jetzt einfach zunimmt. Das taugt mir sehr. Es gibt da viele Leute, die sagen, die finden das nicht so gut und sie wollen das nicht so sehr professionalisiert sehen. Das soll ein Sport für Abenteurer bleiben und für Amateure und für einfach ja Leute, die wenig Zeit investieren und so weiter. Aber aus Wettkampfsicht quasi finde ich das extrem cool, dass es eigentlich jetzt bei allen Rennen immer ein besseres Leistungslevel gibt.
Und damit haben wir uns die perfekte Brücke gebaut zum TCR, wo die Dichte extrem hoch war, wo es extrem spannend war und im Endeffekt auch extrem knapp, wo nur wenige Stunden zwischen den Allerbesten gelegen sind im Ziel. Aber im Ziel waren wir noch nicht. Wir waren um die letzte Folge beendet mit dem Start, mehr oder weniger.
Ja, und ich glaube, da hat man schon gemerkt, dass vor allem ich oder wahrscheinlich wir beide schon gekämpft haben mit unserer Energie. Ich habe da ein bisschen was vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Das möchte ich heute noch nachreichen. Und zwar eine wirklich ganz lustige Geschichte vom Check-in, wo man am Vormittag vor dem Start hingeht, um seine Kappe zu holen und das Radl checken zu lassen. Und da steht man dort und muss einmal sich ausweisen, damit nicht jemand quasi meinen Startplatz klaut. Und dann bin ich gefragt worden, welche Startnummer ich habe. Habe ich gesagt, ja, Nummer 1. Und die Dame hat gesagt, aha, warum Nummer 1? Und ich habe gesagt, ja, weil ich war letztes Jahr erstplatziert. Und sie hat gesagt, aha, und der Name? Habe ich gesagt, ja, Christoph Strasser. Aha, ja, sie hat mich nicht kennt. Und das war im Nachhinein so lustig, weil einerseits freue ich mich natürlich, wenn ich erkannt wäre und wenn Leute irgendwie plaudern mit mir oder um ein Foto bitten. Und das ist immer recht, recht cool. Und andererseits finde ich es auch genauso lustig, wenn mich Leute überhaupt nicht kennen und das irgendwie auch zeigt, dass gerade in dem Unsupported-Sport irgendwie alle gleich behandelt werden und da gibt's keinen roten Teppich für irgendwen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber mittlerweile habe ich auch eine Nachricht bekommen von ihr, wo sie sich entschuldigt hat und gesagt hat, es ist ja total unangenehm und sie ist nicht gebrieft worden und ja, eigentlich hätte sie schon Bescheid wissen können.
Wir werden natürlich vielleicht sogar die letzte Episode überflüssig machen, indem wir ganz viele Fragen schon jetzt oder zwischendrin beantworten, weil wir ja jetzt nicht alles in einer Sitzung aufnehmen, sondern immer wieder ein paar Tage dazwischen sind. Deswegen kann ich dir die zwei drängendsten Fragen gleich direkt stellen. Warum mit Rennradpedale, wenn du weißt, es gibt Trage- und Schiebepassagen und warum nicht tubeless, nachdem ich so gute Erfahrungen damit gemacht habe?
Die erste Frage zu den Pedalen und zum Schuhwerk generell ist bei mir ein bisschen vielleicht spezieller, weil ich einerseits mit Rennradschuhen und den Rennradpedalen halt extrem gute Erfahrungen habe und ich weiß, das habe ich letztes Jahr gesehen, ich kann damit auch, wenn es sein muss, auf Schotter oder irgendwo Offroad ein Stückel gehen und wenn man jetzt irgendwo, weiß ich nicht, vom Rad absteigt und einkaufen geht oder irgendwo in einem Geschäft oder in einem Quartier ein paar Stufen gehen muss, das bringe ich schon zusammen. Und nachdem ich vor dem Rennen neue Pedalglieds montiert habe, haben die noch diesen gelben Gummi drauf und man hat ein bisschen Grip. Von dem her bin ich das gewöhnt. Natürlich ist es nicht ideal, aber ich habe jetzt so Spezialmaßanfertigungen. Das heißt wirklich für meine extrem braten Füße von Specialized Schuhe bekommen, wo die Carbonsohle extra breit ist für mich. Und das ist echt, war lange Zeit, bis ich das gekriegt habe irgendwann, weil es halt extrem schwierig ist in der Produktion. Meistens gibt es Schuhhersteller, die haben auch nur Sohle irgendwo von der Stange und bauen den oberen Teil vom Schuh. Also ob das jetzt Leder oder Kunststoff ist oder Stoff, was auch immer, das wird dann extrem breit gebaut, aber wirklich die Sohle, dass die schon speziell gefertigt wird, das ist eher selten und schwer zu kriegen. Und das sind jetzt halt Rennradschuhe und ich kann jetzt nicht bei Specialized sagen, bitte das gleiche nochmal für Mountainbike, das würde vielleicht gehen, aber das geht jetzt nicht in so kurzer Zeit. Und ja, ich muss auch sagen, dass ich nicht nur in meinen Fingern und Händen, sondern auch schon mal auf den Füßen Probleme gehabt habe mit den Nerven. Und ein Mountainbike-SPD-Pedal hat eine sehr kleine Fläche. Jetzt ist es zwar theoretisch so, dass durch die steife Sohle der Druck und das Gewicht sich verteilt, aber in der Praxis ist es nicht ganz so. Wenn du jetzt ein ganz kleines Pedal hast, hast du punktuell trotzdem mehr Druck. Und dann kriegst du da Druckstellen auf der Fußsohle und vielleicht Nervenirritationen und Schmerzen. Und so ein Rennradpedal ist halt von der Fläche her, ich habe die Shimano, die sind riesengroß und da verteilt sich das Gewicht und der Druck ganz gut. Und ich habe seitdem, also das ist jetzt schon eigentlich 15 Jahre her, das war noch ganz am Anfang, und seitdem habe ich halt quasi keine Probleme mehr mit den Nerven. Das ist für mich ganz ein wichtiger Punkt. Und ganz, ganz ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, ist es auch Ästhetik so. ich bin ein bisschen ein Romantiker, das werden wir später nochmal hören. Und da gehört halt so Sachen dazu, wie das Mountainbike-Schirmchen am Helm passt beim Rennradlfahren nicht, Mountainbike-Schuhe passen nicht, unrasierte Beine passen nicht so gut, da bin ich eher so der Traditionalist. Also liebe Grüße an den Robert Müller mit seiner reinen Lehre, er wird das sicher verstehen.
Aber die viel wichtigere Frage, der bist jetzt elegant ausgewichen, das hast du umschifft. Tubeless. Du hast letztes Jahr Probleme gehabt, teilweise mit den Schläuchen. Die sind ausgegangen, du hast nachgekauft, du hast keinen Adapter gehabt fürs Autoventil. Warum nicht Tubeless?
Ja, die Probleme letztes Jahr hätte ich wahrscheinlich mit Tubeless vielleicht auch haben können, weil ich meine, aufpumpen muss man die auch bei einem Defekt. Und es war heuer auch so. Das werden wir dann auch beim Robin hören und beim Robert und bei ganz vielen anderen, die jetzt nicht bei uns im Podcast sind, hat es ihm auch Geschichten gegeben, dass mit Tubeless auch sehr problematisch war, dass sehr oft es nicht gehalten hat, dass dann trotzdem unterwegs irgendwie so große Pannen auftreten sind, dass es mit dem Plug nicht mehr funktioniert hat, dass man Schlauch einziehen hat müssen. Und ich glaube, generell ist es bei ganz breiten Reifen am Gravel oder am Mountainbike-Rad ist es überhaupt keine Frage, da ist Tubeless definitiv besser, wie du vielleicht oder auch nicht bestätigen ja, kannst.
Kann ich jedenfalls.
Aber ich glaube, Rennrad, wenn wir so von 28 bis 32 mm reden oder so, da ist es, glaube ich, noch nicht ganz so ausgereift oder einfach technisch so, dass man hat einen höheren Druck drinnen, man hat weniger Volumen. Wenn du eine Panne hast, ist dadurch die Luft sehr schnell heraus und du hast weniger Zeit, dass die Dichtmilch quasi den Defekt versiegelt, weil das halt durch den hohen Druck und das kleine Volumen sehr schnell einfach platt ist. Und bei den recht kleinen Reifen am Rennrad ist halt Tubeless nicht so im Vorteil als beim Bike. Und deswegen muss ich sagen, fühle ich mich wohler, weil ich einfach sehr einfach an Schlauch wechseln kann von Anfang an und muss dann nicht irgendwie gröbere Reparaturen mit Plugs oder wenn man dann wirklich komplett Reifen wechseln muss, das werden wir beim Robin hören, oder dann doch einen Schlauch einziehen muss, ist das sicher anstrengender und schwieriger, als wenn man einfach nur bei einem normalen Mantel, bei einem Faltreifen quasi den Schlauch wechselt. Und ich fühle mich einfach damit wohler. Ja, vielleicht ändert sich das noch, vielleicht wird es in Zukunft noch ausgereifter, aber so wie es jetzt ist, glaube ich, dass es 50-50 ist von den Prozenten her, Vorteile, Nachteile, und dann bleibt es irgendwie doch noch eine Geschmackssache, wie man sich wohler fühlt.
Gut, dann kommen wir jetzt zum Start. Genug herumgequatscht, gehen wir es an. Also, ich weiß jetzt gar nicht, der letzte Einspieler, das war der Bürgermeister von Gerhardsbergen, den wir da gehört haben. Und dann ist losgegangen.
Dann ist es losgegangen, ja. Wir sind die Kopfsteinpflasterpassage, die sehr steil ist und zum Glück nicht ganz so rutschig war, nach oben gefahren. Und der Regen, der vor dem Start eigentlich den ganzen Tag wirklich sehr intensiv war, hat dann aufgehört, bis auf hier und da etwas nieseln. Und muss auch dazu sagen, wenn ich jetzt im Nachhinein was anders gemacht hätte, auch vom Gepäck her, von der Ausrüstung her, wenn ich bin 4 Tage vorher quasi daheim abgereist, da war die Wetterprognose noch nicht so ganz genau und ich habe nicht der Wetterprognose für nächste Woche nicht so vertraut. Hätte ich gewusst, dass so viel Regen wirklich kommt, hätte ich die Regenhose eingepackt. Vielleicht sogar das Helmkondom. Aber das habe ich eben nicht dabei gehabt und das habe ich dann ein bisschen vermisst, muss ich sagen, so die ersten Stunden bzw. Tage, weil trotzdem waren nicht sofort die Füße nass und auch die Hose nass, weil halt einfach die Straßen noch nass war und dann natürlich die Nässe gerade in den sensiblen Bereichen am Hintern sich dann gleich mal festgesetzt hat.
Letztes Jahr war es so, dass du in den ersten 100 Kilometern nach dem Start gleich mal gemerkt hast, dass du viele Fehler gemacht hast bei der Routenwahl. Rechts und links haben die Leute überholt, obwohl du deutlich der Schnellste warst, auf der Strecke zumindest. Wie ist er diesmal gegangen? Haben sie die wieder rechts und links überholt? Oder es war diesmal die Strecke jetzt vom Dotwatchen her gefühlt ein bisschen klarer, ein bisschen eindeutiger. Es hat weniger Varianten gegeben, die sich gleich am Start ausbilden. Also es dürfte eine ganz große Gruppe ziemlich die gleichen Straßen benutzt haben.
Ja, voriges Jahr war es ja, also jetzt hast du mir fast zu viel gelobt, ich war sicher nicht der Schnellste, ich war einer der Schnelleren, aber es hat ja dann den Marsman gegeben, den wir schon ein paar Mal erwähnt haben, der mit dem Zeitvorrat davon gepresst ist, glaube ich, mit gefühlten 10 km/h schneller als alle anderen, zumindest ein paar Stunden lang, bevor er dann ausgestiegen ist. Ja, diesmal war es anders, aber ich habe da natürlich wieder ein paar Sachen aufgenommen und möchte da quasi gleich mal die erste Aufnahme einspielen.
Der Start war gar nicht so schlecht. Ich habe geschaut, dass ich mich ein bisschen vorn einreihe. Mit der Nummer 1, ich war jetzt einfach komplett frech. Das tue ich nochmal nie. Ich bin einfach von vorn zum Start hingegangen. Und man fährt dann so eine Stadtrunde neutralisiert hinter dem Auto. Und dann nochmal über den Hauptplatz und dann geht es eben die Klosterstrandstraßen auf. Ja, und jetzt war das alles ziemlich entzerrt. Jeder hat genug Platz gehabt. Ich weiß nicht, ich war so am 10. oder 20. Stelle oder so. Trotzdem ist das Hinterradl einige Male durchgerutscht. Vor mir sind zwar angestiegen, aber anscheinend, zumindest was ich gesehen habe, sind die Leute gut aufgekommen. Und jetzt rulle ich mich da ein. Geht jetzt eh ziemlich lang, flach dahin. Und ja, es ist lustig ist heuer, dass anscheinend sehr viele Leute jetzt am Anfang gleich fahren. Also sich vor mir und hinter mir ziemlich viele Lichter. Letztes Jahr hat sich das ja komplett aufgeteilt wie so ein Schwarm. Aber es passt rein, ich gehe jetzt einmal locker und schaue, dass ich mich einfinde, meinen Rhythmus finde, nicht die Kohlenhydratspeicher gleich ausleer. Und der Regen hat jetzt auch nachgelassen, es nieselt immer ganz leicht und zwischendurch sogar kurz aufgehört. Also hoffentlich bleibt so.
Ich glaube, ich habe auch noch letztens vergessen zu sagen, dass ich die Übersetzung am Radl heuer ähnlich gehabt habe. Und zwar 50-34 vorne, klassische Kompaktübersetzung, und hinten 11-34. Und halt, das heißt 34-34 als kleinster Gang, 1-zu-1 Übersetzung, braucht man, also ich habe es nicht so oft gebraucht. Na Blödsinn, ich habe es eigentlich sehr oft gebraucht. Letztes Jahr habe ich den ersten Gang kaum gebraucht. Dieses Mal schon, natürlich am Start gleich und im späteren Verlauf dann auch immer wieder. im letzten Teil des Rennens, aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, noch einen leichteren Gang hätte ich mir jetzt auch nicht gewünscht, ich würde das nochmal gleich machen, weil wenn 34-34 zu schwer ist, dann bin ich schon so langsam, weil ich gern niedrige Trittfrequenz trete, dann habe ich eh schon Probleme mit dem Gleichgewicht und dann bin ich schon im Schritttempo-Bereich, wenn ich quasi noch eine höhere Übersetzung bräuchte. Und wenn das dann noch irgendwo auf Schotter ist, dann kann ich das Radl gleich schirmen. Also, aber es gibt sehr viele, die noch viel leichtere Gänge haben, aber man muss es dann auch treten können, weil wenn es dann halt mit 3 km/h bergauf fährst und leicht treten kannst, wie gesagt, ist es von der Technik her mit Gleichgewicht auf schlechten Untergrund dann auch gar nicht mehr so leicht oder ja, bist dann eigentlich gar nicht mehr schneller, wie wenn du schnell ein paar Meter schiebst.
Du hast gesagt, einrollen. Du hast extrem viel Erfahrung. Du weißt, wie man so ein langes Rennen angeht, dass man nicht überzieht. Was hast du für die Einrollen? Wie bist du das angegangen? Wie bist du die ersten 3, 4, 5 Stunden des Rennens gefahren?
Ich bin schon zügig gefahren, aber jetzt nicht auf Attacke. Der Hummelmodus wird auch nochmal vorkommen, aber den habe ich jetzt am Anfang natürlich noch vermieden. In Zahlen heißt es, es ist am Anfang, geht es mal ein bisschen fallend dahin, dann geht es tendenziell leicht steigend, aber grundsätzlich geht es immer wieder auf und ab, so in Wellen, ein bisschen hügelig. Und ich habe geschaut, dass ich bergab Druck mache und ja, so über 200 Watt halt bleibe, 250, nicht überschreite und bergauf genauso. Das heißt, bergauf gefühlt dosiert und bergab eher auf Zug und damit bin ich halt im Vergleich zu vielen anderen der Typ, auch mit meinen 78 bis 80 Kilo Körpergewicht, der bergab verhältnismäßig schnell ist und bergauf verhältnismäßig langsam. Ich muss auch dazu sagen, ich habe Kommentare gesehen, wo Leute sagen, ja, es wäre irgendwie spannend, ohne Leistungsmesser das zu fahren, weil das, so wie bei der WM, wo man immer wieder hört, hey, super, dass der Funk abgeschafft ist beim WM-Rennen und noch besser wäre es, wenn die Leistungsmesser abgeschafft wären, weil dann würde es viel mehr noch auf Instinkt gehen und nicht auf so kontrolliertes Fahren. Ich muss sagen, der Leistungsmesser ist bei mir schon so intus und ich glaube, das ist bei jedem Profi so, bei der Tour oder jetzt bei der WM, das sind kleine Kontrollen, wenn man da hinschaut, man spürt es dann, wenn man viele Jahre mit Leistungsmesser trainiert, spürst du, ob du 200, 250 Watt fährst oder so, gerade zu Beginn. Nach 5, 6 Tagen wird dir das Körpergefühl täuschen, aber zu Beginn ist es wirklich nicht relevant, das hat man so intus.
Vor allem auf der Bahn gibt es keine Leistungsmesser, also schon, aber keine sichtbaren, das ist auf der Bahn verboten und ändert den Charakter der Rennen. Nicht wirklich. Also da merkt man das ganz gut, wenn der Gunner 1 Kilometer oder 4 Kilometer Zeit fährt, merkst keinen Unterschied, ob der jetzt ein Leistungsmesser sehen würde oder nicht.
Und dadurch, dass es halt so ist, dass ich verhältnismäßig dosiert die Anstiege fahre und viele andere halt leichter sind oder bergauf einfach ein bisschen mehr andrucken, haben sich dann die Situationen so ergeben, dass ich dann doch ein bisschen zurückgefallen bin und ein paar Leute mich überholt haben. Und da ist mir auch bewusst worden, dass meine Routenplanung vielleicht doch nicht ganz perfekt war. Ich weiß zwar nicht, wo genau irgendwas schiefgegangen ist, aber es hat definitiv Leute gegeben, die auf die ersten, sagen wir mal, 100 Kilometer vielleicht noch die eine oder andere Minute eingespart haben durch bessere Route, weil immer wieder dann ich Leute überholt habe, die ich vorher nicht gesehen habe, dass sie an mir vorbei sind, obwohl ich beim Start irgendwie vorne weg gestartet bin. Und ja, also ich würde sagen, Routenplanung war heuer 8 von 10, aber sicher nicht 10 von 10. Wir haben ja wieder unsere WhatsApp-Gruppe gehabt, die nicht dazu da war, damit ich da von außen Hilfe bekomme, aber die dazu da war, dass ich meinen Freunden und den Teammitgliedern vom RAM oder vom Race Around Austria aus den letzten Jahren halt immer wieder Updates schicke und euch ein bisschen am Laufenden halte. Und da habe ich jetzt die nächste Nachricht geschickt noch 4,5 Stunden circa im Rennen und die habe ich jetzt auch vorbereitet.
Es sind jetzt 4,5 Stunden vorbei, 120 Kilometer, weil es recht hügelig ist, viel auf und ab. Und jetzt wird es dann nicht länger mal oben gehen. Frankreich habe ich jetzt gerade erreicht und immer wieder Leute überholt, was mich sehr wundert, weil ich mir eigentlich gedacht habe, bin nach dem Start irgendwie im vordersten Feld dabei. Also entweder ist die Route doch jetzt so perfekt. Oder die anderen Leute sind einfach so viel schneller und geiler wie ich. Bei mir taugt es immer wieder, wenn Leute einfach bergauf so herzhaft attackieren. Ich fahre zügig dahin, 220, 250 Watt leicht bergauf. Und jemand ist im Wiegertritt einfach der richtig, der alles gibt. Und das sind halt echte Radromantiker, oder? Alter, ein Anstieg muss attackiert werden. Wurscht, ob ich danach hin bin. Wenn ein Anstieg da ist, da kehrt Andruck so richtig. Egal, ob noch 2000 Hügel kommen oder nicht. Das finde ich cool. Und dann Drama. So ist es gehört. Jo, geht gut dahin. Ich werde jetzt gleich mal am Tracker schauen, weil es mich interessiert. Gar nicht die Platzierung, sondern welche Route die anderen fahren. Ob sie es wirklich nur auf 1-2 beschränkt oder ob sie es wieder so aufteilt wie letztes Jahr.
Ich glaube, es kann jeder, der selbst Radfahren, nachvollziehen, wie das ist, wenn man so kleine Hügel, man ist zu faul zum Aufschalten, man denkt sich, ah, zwei schnelle Wiegetritte, dann ist man drüber, nicht zu viel nachdenken drüber.
Ja, und ich habe jetzt ja irgendwie Notizen gemacht, weiß ich nicht, 10, 20 Seiten und alle meine Audioaufnahmen durchsortiert und nummeriert. Und bei ein paar Sachen denke ich mir so, boah, da war ich schon sehr emotional oder habe ein bisschen das dramatischer vielleicht dargestellt, als es ist. Und gerade so gegen Ende des Rennens, aber das ist halt wirklich so, ich bin dann im Rennen einfach so drinnen, wo ich Sachen sage, da bin ich dann auch viel mehr im Dialekt noch und viel mehr in der Emotion drinnen. Und im Nachhinein denke ich mir, ja, jetzt im Podcast kann man das ein bisschen erklären, warum. Und das war auf keinen Fall böse gemeint. Also ich finde es wirklich schön und ich habe im Nachhinein auch mit Leuten geredet, die haben gesagt, ja, die haben jetzt ja nicht vor, dass sie da auf Gesamtsieg fahren. Die fahren halt 18 Stunden pro Tag, machen 6 Stunden Pause und da ist es völlig normal, dass man sie mehr verausgabt, man kann sie dann mehr erholen. Und sie wissen, dass das jetzt nicht sinnvoll ist, die Hügel zu attackieren, aber es macht halt einfach mehr Spaß, wie wenn man so kontrolliert und dosiert dahinfahrt. Also ich habe das ja wirklich mit voller Bewunderung gesagt, wenn Leute einfach ästhetisch am Radl sitzen und im Wiegetritt die Hügel nehmen und nicht so wie ich so bergauf in der Aero-Position immer ökonomisch und ja, auf guten Fortschritt bedacht, sondern wirklich so die Schönheit des Radsports ausleben. Übrigens an dieser Stelle noch, ich habe mittlerweile meine 5 Strava Files abgeloadet und jedes Mal einen ziemlich langen Text dazu geschrieben, von Checkpoint zu Checkpoint. Und ich sage das deswegen, weil vielleicht kommt in den nächsten Episoden einmal irgendwann eine Frage, wo man was gewinnen kann, möglicherweise, wo es vielleicht ein guter Hinweis ist, sie diese Sachen durchzuschauen. Mehr sage ich nicht.
Ich habe es schon angesprochen, du hast das nochmal angesprochen. So, die Hauptroute war eigentlich quasi die direkte von Brüssel bzw. Gerhardsbergen nach Basel. Also so Basel war irgendwie so der Punkt, wo sind, wenn man sich die Heatmap anschaut, bis auf ein paar Ausreißer, also eine Person ist über Lausanne gefahren, eine Person ist über Liechtenstein gefahren, ansonsten sind fast alle durch Basel durch. Das war so der erste große Punkt in der Heatmap.
Ja, ich glaube, das hast du wahrscheinlich sogar besser gesehen als ich. Für mich war auch klar, Basel ist irgendwie, da gibt es eigentlich keine Alternative. Aber bis nach Basel, glaube ich, jetzt dann schon wieder einige Unterschiede geben. Ein paar Leute sind so weit, ein bisschen weiter im Norden geblieben, so knapp an Luxemburg oder teilweise sogar ein Stück durch Luxemburg durch. Ich bin über Nancy gefahren und dann ein Stück durch die Vogesen und zumindest in meiner Planung war die zweitbeste Variante, die ich dann kurz vor dem Start quasi verworfen habe, wäre südlich um die Vogesen herum gewesen. Da ist dann Belfort die Stadt. Ich glaube, dort sind auch ein paar gefahren oder so. Aber ich glaube, die Unterschiede waren wirklich minimal. Ja, bei meiner Planung, ich habe mir irgendwie alle möglichen Varianten angeschaut und habe da wirklich am längsten gebraucht, bis ich mich entschieden habe, weil ob Luxemburg, ob Vogesen, ob weiter im Süden, es waren immer nur ein paar Minuten Unterschied und ein paar Höhenmeter Unterschied, es war ziemlich ähnlich.
Du warst, glaube ich, noch nie in Frankreich und noch nie in Frankreich Radfahren. Du hast da eigentlich Hauptstraßen rausgesucht. Wie war die Verpflegung da unterwegs? Wie schauen französische Tankstellen? Also ich kann drüber lachen, ich weiß es, ich war schon mal in Frankreich. Wie ist es dir da gegangen?
Ja, ich war sehr irritiert, wirklich. Aber erzähl bitte mal du, wie war das in deiner Erfahrung oder in welchen Regionen warst du und wie war das dort?
Ich war mehrmals, also einmal am Mont Ventoux, einmal in den Pyrenäen. Und da bin ich nur so neben Straßen gefahren, immer unter der Woche. Und da habe ich eigentlich immer irgendwelche Shops, Supermärkte gefunden. Teilweise, vor allem in den Pyrenäen, extrem lange Mittagspause. Das war zum Bedenken. Aber ich war jetzt nie auf so Bundeshauptstraßen unterwegs. Deswegen war ich dann selbst überrascht, wie du berichtet hast.
Ja, und ich muss sagen, ich war im Vorfeld so, dass ich vor allem letztes Jahr sehr, sehr viele Podcasts gehört habe und Berichte gelesen habe, alles zum Thema Transcontinental. Und ich habe da, es war zum Beispiel 2019 im Bericht von der Fiona Kolbinger, von der Siegerin, so, dass sie ja gesagt hat, die sind damals in Bulgarien gestartet und in Frankreich ins Ziel gekommen, an der Küste zum Atlantik. Und sie hat gesagt, in Frankreich war es ganz, ganz schwierig, sich zu verpflegen. Sie hat da wirklich große Probleme gehabt, regelmäßig Essen, Trinken zu kaufen. Und ich habe nicht genau geschaut, welche Route damals gefahren wurde. Aber ich habe jetzt schon öfters gehört, auch von anderen, in anderen Erzählungen, dass in Frankreich ganz schwierig sein kann, sich zu verpflegen. Ich habe aber gedacht, anhand meiner Routenplanung wird das kein Problem sein, weil da waren einige größere Städte geplant. Es war Montag tagsüber, also ein Werktag, kein Feiertag, kein Wochenende. Und ich bin da jetzt nicht irgendwie wütend in verlassener Gegend herumgefahren. Jetzt habe ich mir gedacht, na gut, auf dieser Strecke kann das nicht wirklich ein Problem sein. Habe mich da aber dann doch geirrt.
Das Hauptproblem waren die Selbstbedienungstankstellen, also einfach nur Zapfsäulen mit einer Bankomatkasse. Keine Möglichkeit, kein Shop dabei.
Richtig, keine Brunnen habe ich gefunden, also keine Wasserstellen, wo ich nur Wasser anfüllen hätte wollen, weil, wie letztens erzählt, habe ich ja sehr viel quasi Verpflegung mitgehabt und unter Anführungszeichen diesen Peroton-Sirup, wo ich mit Wasser mir wieder meine Elektrolyt-Kohlenhydrat-Getränke nachmischen hätte können. Das hat alles irgendwie nicht so funktioniert und da war ich dann ja etwas genervt, muss ich sagen, ja, durch die Müdigkeit. Und ich muss auch sagen, apropos Müdigkeit, die erste Nacht durchzufahren war wieder mal ganz, ganz schwierig. Da habe ich echt einige Male Probleme gehabt mit Müdigkeit, mit fast Sekundenschlaf und habe da irgendwie alle möglichen Tricks anwenden müssen, dass ich da durchkomme. Und diesmal war man im Gegensatz zum Rennen in Bosnien, wo der Schlafentzug wirklich ganz schlimm war. Aber klar, ich werde in der zweiten Nacht schlafen und es ist nur die erste Nacht wirklich ganz ohne Schlaf und da ist irgendwie so das Ziel in Sicht, wo ich dann weiß, okay, ich muss nur eine Nacht durchhalten, dann gibt's Schlafpausen. Und ich habe irgendwie, meine mentale Einstellung war besser bei dem Rennen. Aber ja, es ist dann hell gewesen und ich habe gewartet, bis endlich diese berühmten Bäckereien aufsperren, wo es dann Brioche und Croissants gibt und so. Und habe dort ziemlich lang gesucht, bis ich endlich in einem Dorf eine Bäckerei gefunden habe, wo ich dann einkaufen war. Und ich habe gedacht, passt, ich kaufe mir ein bisschen Gepäck, um meine Vorräte quasi zu schonen und nicht gleich meine Notvorrat aufzuessen und fülle meine Flaschen mit Wasser an und war dann echt wirklich enttäuscht, als man gesagt hat, nein, Flaschen anfüllen geht nicht. Das machen sie nicht. Und dann habe ich müssen dieses Evian oder Evian Wasser kaufen, hat ziemlich viel Geld gekostet und war nur in 0,5 Liter Flascherl. Und ich habe quasi meine 4 Trinkflaschen damit angefüllt. Und allein vom Müll her, ich war so Traurige eigentlich, dass ich da jetzt, ich glaube, das waren 6 oder 7 0,5 Liter Plastikflaschen kaufen muss und 1 Minute später wegschmeißen muss. Das hat mir echt weh dann im Herzen, aber ja, es war nicht möglich mit nettem Fragen, dass man dort quasi mit Leitungswasser das voll machen. Das war echt irgendwie irritierend.
Letztes Jahr hast du im letzten Drittel des Rennens irgendwie festgestellt, dass Weißbrot eigentlich ganz gut geht, viel Kalorien hat, gut verträglich ist. Und du hast im letzten Podcast gesagt, du hast geschaut, dass du wegkommst von Cola und Snickers. War das von Anfang an deine Strategie, ein bisschen auf Weißbrot zu setzen?
Ja, und ich habe das auch wirklich geschafft. Also ich habe echt ausschließlich oder ausgenommen dem letzten Tag habe ich wirklich ein einziges Cola an jedem Tag getrunken und nicht mehr. Und das war super. Also hat mir echt taugt und ich habe da wirklich gemerkt, dadurch ich davor den Koffeinentzug gemacht habe, 6 Wochen lang, hat das auch wirklich wieder super gewirkt. Also ein Cola hat mich extrem munter gemacht und ich habe meine Koffeingels von Peraton mitgehabt, da wäre 6 Stück mit dabei gehabt, wobei 1 oder 2 sind mir dann im Gepäck geplatzt. Das ist, ich glaube, das wie das Amen im Gebet, wenn du ein paar Gels mit hast, 1 platzt immer und es ist immer alles verklebt. Ja, trotzdem, das hat eigentlich alles gereicht an Koffein, aber das ganze Rennen über keinen einzigen Kaffee getrunken, kein Espresso, nichts und Snickers erst recht spät und 7 Days habe ich auch versucht, komplett wegzulassen. Aber wie wir gesehen haben, letztes Mal, das wird erst in Osteuropa richtig dicht, das 7-Days-Netzwerk.
Erste Nacht, hast du gesagt, immer die härteste, habe ich auch schon selbst erlebt. Sagst du auch was Ram, sagen auch viele andere, hat auch, wir werden es hören, noch der Robert Müller so erlebt. Die erste Euphorie ist vorbei. Die Leute verteilen sich auf verschiedenen Strecken. Wie war es dann so nach 12 Stunden am Montagvormittag bei großer Hitze in Frankreich? Hast du dann noch viele andere getroffen?
Ja, es hat sich wirklich sehr aufgeteilt. Getroffen habe ich tagsüber eigentlich nur einen. Das war der Bruno Wicht. Bin mir nicht sicher, wie man richtig ausspricht. Er kommt, glaube ich, aus der französischsprachigen Schweiz. Und das war ganz seltsam, weil ich hab da, es waren viele lange Geraden, die Landschaft in Frankreich war echt schön, so Raps- und Sonnenblumenfelder, also sehr farbenfroh und bunt und guter Asphalt und es ist flotter hingegangen. Und dann habe ich immer wieder mal so auf den Tracker geschaut, weil ich wissen wollte, wo ich ungefähr bin und habe gesehen, ich bin auf der Route, ich glaube ganz vorn und auf anderen Routen waren ein paar Leute so auf gleicher Höhe, also ich habe gewusst irgendwie, es läuft gut, ich fahre nicht auf schlechten Straßen, nicht auf Radlwegen, bin voll dabei, habe noch keine Fehler gemacht und dürfte so ganz an der Spitze mit dabei sein. Und plötzlich wäre ich von hinten eingeholt, habe aber niemand am Tracker gesehen und das war halt der Bruno. Und wir haben kurz 2-3 Minuten Smalltalk gemacht und bei ihm war anscheinend der Tracker aus. Und ja, das war, ich meine, die Geschichte ist jetzt überhaupt nicht wichtig, aber das war im Prinzip die einzige Begegnung tagsüber. Und dann bin ich jetzt so Richtung Vogesen gerollt und wie ich mich für die Route entschieden habe, war auch das der Grund, dass ich gesehen habe, bis zu den Vogesen geht es ziemlich flach dahin und dann kommt so ein längerer Anstieg auf 900 Meter Höhe, das heißt nicht wirklich schlimm, aber jetzt wirklich ein durchgehender Anstieg, dann ein kleiner zweiter Hügel hinten nach und dann geht es bergab Richtung Basel. Und das war mir irgendwie sympathischer als die Route über Luxemburg. Das ist halt sehr viel in kurzen Hügeln auf und ab gegangen, ohne die Vogesen. Aber ich habe mir gedacht, lieber lange flach und dann lange in einem Stück bergauf.
Eine der Aufgaben, die da die Crew immer ganz gern mit voller Begeisterung, ist sicher eine meiner Lieblingssachen, abnimmt, ist so kurze Soundbites fürs Radio aus dir rauszulocken. Wenn es keine Crew gibt, muss das selber machen.
Ja, ich mache das aber ganz gern, weil, wie gesagt, das ist manchmal langweilig und da ist es ganz cool, erstens für unseren Podcast und zweitens fürs eigene Gedächtnis und drittens manchmal sogar auch fürs Radio, so seine Erlebnisse des Tages am Handy aufzunehmen. Und da habe ich jetzt quasi jetzt wieder das nächste File, das ich dann an den ORF geschickt habe.
So, ich melde mich aus Frankreich Es ist nämlich bald so weit, dass ich schon in der Schweiz bin. Nach 20 Stunden und 550 Kilometer liegt Frankreich schon so gut wie hinter mir. Durch Frankreich war es ziemlich, also sehr nette Leute, ganz höflich alle am Straßenverkehr und wunderschöne Landschaft. Aber es hat nirgends was zum Essen gegeben. Das war ganz komisch. Keine Supermärkte, keine Tankstellen mit einem Shop dabei. Echt witzig. Ich habe dann schon verzweifelt gesucht, das Einzige, was gegeben hat, waren hin und ab Bäckereien. Aber du kannst jetzt nichts anderes kaufen als Croissants oder Brioche. Und also wirklich hart, die Tour zu verpflegen. Ich habe schon von vielen anderen gehört. In Frankreich beim Radlfahren hat echt Schwierigkeiten, kleine Geschäfte zu finden für Proviant. Also ganz eigenartig. Aber alles gut gegangen. Ich bin bis jetzt noch ohne Pause unterwegs. Es holt richtig gut. Und ich habe noch keine Fehler gemacht. Das Radl hält das. Und so kann es weitergehen.
Das waren jetzt Recap von 20 Stunden. Wann bist du dann wirklich in die Schweiz gekommen?
Ich denke, das muss kurz danach gewesen sein. Ich müsste jetzt nachschauen, aber so circa noch 20, 22 Stunden war im Prinzip so meine Planung und ich habe das ziemlich genau erwischt. Ja, und dann war ich in Basel und in dem Bereich, also nach den Vogesen, da kommt man nach Mulhouse, nach Mühlhausen heißt das auf Deutsch. Da ist dann recht viel Verkehr, da ist ein bisschen stressig. Da ist auch von der Uhrzeit her so Ende des Tages, Ende des Arbeitstages. Da war es ein bisschen mühsam und nach Basel habe ich dann eigentlich ja wieder ziemlich viel die Straßen für mich allein gehabt. Da war dann schon Abendstimmung und der ganze Trubel vorbei. Und dann bin ich da Richtung Zürich gerollt, wo dann eigentlich schon der Dotwatcher gemerkt hat, warum fährt der Strasser nach Zürich eigentlich.
Genau, das war wirklich sehr unorthodoxe Routenwahl. Man muss dazu sagen, dass der Average Dotwatcher natürlich nicht die verbotenen Straßen kennt. Ja. Wenn man sich das einfach von Basel zum Beginn des ersten Parcours eine Linie zieht, auf Maps, auf Komoot, auf Garmin, auf Strava, wird die niemand über Zürich schicken. Den meisten war wahrscheinlich diese verbotene Straße am Vierwaldstätter See nicht bekannt. Wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen. Aber trotzdem, deine Route war 80, 100 Kilometer länger als die, ich nenne sie jetzt Standardroute, die allermeisten gewählt haben.
Das habe ich mir noch gar nicht so ausgerechnet, aber ich habe das bei anderen Diskussionen und Kommentaren gelesen. Ich habe jetzt im Nachhinein ein bisschen gelesen, es gibt so eine Facebook-Gruppe für Transcontinental-Fans und Teilnehmer und da haben wir ganz viele Leute diskutiert, was mit dem Strasser los ist und wie das dann verstanden wurde, was ich da vorhabe, ist diskutiert worden, wie viel Zeit hat er dadurch verloren und da ist ihm auch geschrieben, dass 100 Kilometer Umweg sind. Ich habe das deswegen nicht ausgerechnet, weil ich einfach die andere Variante nicht wirklich am Schirm gehabt habe. Jetzt habe ich nicht vergleichen können. Aber scheinbar war es so. Und was mich besonders wirklich, das freut mich vom Herzen, du hast mir das einmal gesagt, du hast mir einen Screenshot aus, ich glaube, Twitter, oder?
Genau,
ja. Unter die Nasen gehalten.
Ja, und Thomas de Gent, Legende, hat während der Tour of Poland, die er mitgefahren ist, Zeit gehabt zum Dotwatchen und hat einen Tweet abgesetzt und hat deine Route auch überhaupt nicht verstanden.
Hat er nicht zwei oder dreimal irgendwas getweetet?
Ja, er hat sich öfter dazu geäußert. Ja, er hat es nicht nachvollziehen können.
Also den Screenshot, den du mir geschickt hast, der lautet, I wonder what the tactic is to do 100Ks more. Even if it is much flatter, it is still 3 hours extra. Den haben wir gespeichert. Es ist mein Lieblings-Screenshot.
weil er die besser einschätzt, als du bist, weil nach 24 Stunden fährst du die 100 Kilometer auch nicht mehr in 3 Stunden, oder doch?
Nein, das sicher nicht, aber viel länger wäre ich, glaube ich, auch nicht brauchen. Jedenfalls, ich glaube, wir erklären das nochmal ganz kurz, oder? Wie es dazu gekommen ist und vor allem, du hast dir danach gesehen, in meiner Wahrnehmung waren es 98%, die trotzdem am Vierwaldstätter See am Ufer entlang gefahren sind. Halt nicht auf der verbotenen Achsenstraße, sondern auf kleinen Alternativwegen im Osten oder im Westen.
Beziehungsweise die allermeisten haben diese waghalsige Steinstufe, / Klettersteig am Südufer des Sees genommen. Also direkt am Nordufer die verbotene Straße, drumherum durch den Wald, durch die Gstetten, das haben weniger gemacht.
Ich muss auch sagen, ich habe diese beiden Optionen nicht am Schirm gehabt. Ich habe auch nicht gewusst, dass es die gibt oder habe erst ganz spät irgendwie mitbekommen, dass es die gibt. Und da habe ich nur gesehen, Offroad, Gravel, steil bergab und das andere waren über 1000 Stufen bergab. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, das wird niemand machen. Das werden ein paar ganz wenige arge Leute machen und der Großteil wird weit außen herumfahren. Also entweder so wie ich, Züricher See, Walensee bis Chur, auf dem San Bernardino Pass von Norden oder die andere Variante wäre gewesen, weiter im Süden über den Grimsel Pass und dann entweder Furka oder Nufenen Pass. Das ist ja die höhenmeterreichere Großumfahrung. Und ich habe dann im Nachhinein gesehen, es sind halt 98% sind das Orge über die Berge gefahren mit der Offroad-Passage. Und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht war ich jetzt doch nicht so schlau, sondern eher feig, dass ich fast der Einzige war, der nicht dort gefahren ist. Das war echt komisch.
Was man aber dazu sagen muss, was ein bisschen vielleicht auch kontraintuitiv war, du musstest halt zweimal den San Bernardino fahren, weil der war am Parcours, du bist von Norden zum Beginn des Parcours und dann noch einmal. Alle anderen, die die andere Variante gewählt haben, die mussten halt über den Gotthard komplett drüber. Und das ist auch kein leichter Pass. Das sind viele Höhenmeter. Das kostet ja auch richtig Zeit. Also alles in allem, wir werden es dann gleich besprechen. Du bist dann dort als Zweiter oder Dritter am Parcours gewesen. So gesehen hast du nichts gewonnen und nichts verloren.
Ich kenne den Gotthard-Pass nicht. Bist du denn schon mal gefahren?
Nein, ich kenne ihn auch nicht. Ich kenne nur ein paar Fotos davon. Es gibt da anscheinend zwei Varianten. Eine mit Kopfsteinpflaster und eine neuere, asphaltierte Straße.
Da war ich mir auch nicht sicher. Ich habe nur irgendwie gewusst, Kopfsteinpflaster. Und das würde ich auf jeden Fall vermeiden, weil das tut in den Händen, in den Nerven richtig weh, bergab auf Kopfsteinpflaster. Das kenne ich vom Pass Vršič in Slowenien. Und das war ein weiterer Punkt, warum ich gesagt habe, die Variante mit Gotthard-Pass ziehe ich gar nicht näher in Betracht. Und ich möchte jetzt trotzdem nochmal vorlesen, was der Veranstalter zu dem Thema per E-Mail ein paar Wochen vorher ausgeschickt hat, weil das habe ich und viele andere einfach sehr kompliziert gefunden, das zu verstehen. Da hat es viele Diskussionen gegeben, da ist er zwei, dreimal auf das Thema im Prinzip immer wieder eingegangen worden, weil es einfach niemand so recht verstehen wollte, warum jetzt da diese Straße, diese Uferstraße gesperrt worden ist. Und ich glaube, wenn ich das jetzt vorlese, kann man vielleicht auch nachvollziehen, warum ich in mein Denken irgendwie nicht auf diese Offroad-Alternativen gekommen bin. Ich lese das jetzt auf Englisch vor und erkläre noch einmal kurz in meinen eigenen Worten, warum ich es nicht verstanden habe. The road is banned, as listed in the manual. The bike path next to the road is allowed. However, this bike path does not start until, und jetzt kommen Koordinaten. Before this point, it is a pedestrian footpath only and therefore not allowed. Das heißt, auf gut Deutsch, nach 2 Kilometern erst geht der Radweg los und davor ist es ein Fußweg. Und dann schreiben sie weiter. It is also forbidden to walk this section. This is to ensure both a level playing field and rider safety. Das heißt, es gibt 2 Kilometer Gehweg, aber der ist verboten auch zu gehen. Das heißt, du darfst dort nicht spazieren und dein Rad schieben. Und aufgrund dessen hat es ganz viele Nachfragen gegeben, warum darf ich auf dem Gehweg nicht zu Fuß gehen und mein Rad schieben? Und das hat der Veranstalter auch untersagt. Und da hat es dann viel Leute gegeben, die gesagt haben, ah, das ist ungerecht und das kann man niemandem verbieten, dass ich vom Gehweg mein Rad schiebe und nach 2 Kilometern den offiziellen Radweg nutze. Und für mich war das auch so, ich habe mir gedacht, wenn der Gehweg nicht erlaubt ist, ist es unmöglich, die ersten 2 Kilometer zurückzulegen. Wie soll das gehen? Und dass es dann danach einen Radweg gibt, hilft man immer. Und sie haben dann auch weitergeschrieben, those who decide to join the path after this point still need to be aware when using the bike path. It is narrow, the road is busy, and there may be other cyclists and pedestrians. Please take extreme care. Und ich möchte, warum schreiben sie über den Radweg, der nachher kommt, dass man dort aufpassen muss, wenn man ihn benutzt, wenn man überhaupt keine Chance hat, dorthin zu kommen? Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und ich habe aber einfach nicht entdeckt auf meinen Karten, die ich angeschaut habe, dass es dort eben schon eine Umfahrung gibt Offroad. Das heißt, das hat irgendwie schon Sinn gemacht. Das heißt, wer quasi diese Offroad-Umfahrung nimmt und danach auf dem Radweg kommt, der muss dort aufpassen, weil es eng ist. Aber ich habe mir einfach nur gedacht, das ist irgendwie alles sinnlos und bevor ich mich da jetzt auf irgendein Spielchen einlasse, fahre ich lieber weit herum, weil mir tun 100 Kilometer flach einfach nicht weh. Da fühle ich mich wohl, da bin ich in meiner Komfortzone. 100 Kilometer flach kann ich wegbügeln, da habe ich keinen mentalen Stress und wenn ich mich da jetzt auf Reglementspielchen einlasse und dann irgendwo im Gelände herumstapfe bei schlechtem Wetter, das stresst mich im Kopf. Das bringt mir vielleicht Risiko fürs Equipment oder für mich sicherheitsmäßig. Ich fahre einfach kamot 100 Kilometer flach dahin, ein 30er Schnitt, das tut mir nicht weh.
Jetzt haben wir kurz schon angesprochen, dass du Dritter am Parcours warst, am Beginn des Parcours, aber haben vollkommen unterschlagen, dass du deine erste Schlafpause gemacht hast am Zürichsee.
Nicht direkt am Zürichsee, da bin ich noch weiter gefahren. Am Zürichsee habe ich allerdings extrem gekämpft mit der Müdigkeit wieder. Und ich habe mir aber irgendwie gesagt, okay, ich muss jetzt da noch durchhalten. Ich habe mir auf Booking.com den Regeln entsprechend erst kurz vor der Pause ein paar Quartiere quasi angeschaut und habe gesehen, am Walensee, das ist nochmal einige Kilometer weiter, ich glaube so 2 bis 3 Stunden später war das, ein Quartier gefunden, das so ein Self-Check-In hat. Da kriegst du einen Zahlencode, gibst einfach bei der Tür den Code ein, kannst ins Zimmer gehen und es ist extrem unkompliziert. Und dann habe ich halt die Nacht irgendwie wirklich im strömenden Regen, der dann wieder eingesetzt hat, versucht noch irgendwie bis Mitternacht durchzustehen. Es ist dann später geworden, weil ich halt schon ein bisschen langsamer geworden bin. Aber dann irgendwann habe ich das Quartier am Walensee erreicht und bis dorthin war es auch noch recht witzig, weil am Walensee gibt's eine große, schöne Bundesstraße, die geht ein bisschen weiter oben dahin mit vielen Höhenmetern und direkt am Ufer gibt's einen Radlweg, der eine kleine Schotterpassage hat, sehr schmal ist, sehr schön ist, wenn es jetzt nicht gerade finster ist und regnet. Und der hat ein Stück drinnen mit, ich glaube, 25% oder so. Und da sieht man auf Komoot Kommentare, dass man da schieben wird und dass das fast unfahrbar steil ist. Und ein Radfreund in der Schweiz, der dort in der Nähe wohnt, der Thomas Radschop, ich habe ihn ja gefragt, ob er die Straße kennt, ein paar Wochen davor. Und er hat gesagt, ja, ist super und man kann das Steilstück schon durchsprinten, das geht. Und ich habe mir gedacht, naja, ich muss jetzt mitten in der Nacht bei Regen niemandem beweisen, dass ich sprinten kann. Da habe ich dann ein paar Meter geschoben. Das hat keiner gesehen, zum Glück.
Viele Schweizurlauber, die ohne Passkontrolle über die Grenze fahren, machen den Fehler und schalten ihr Handy nicht auf Flugzeugmodus. Du hast du es wahrscheinlich schon gewusst und in Kauf genommen oder hast du eine Schweizer SIM-Karte benutzt?
Ich habe mir da was Gutes überlegt, das ich voriges Jahr schon gemacht habe, aber das nicht funktioniert hat. Ich habe so eine E-SIM gekauft. Das ist so eine, kann man sagen, digitale SIM-Karte. Und da gibt es für einzelne Länder so Pakete oder man kann gleich so überregionale oder globale kaufen. Das kostet, ich glaube, $50 und dann hast du in allen Ländern der Welt, also wirklich außerhalb Europas, außerhalb der EU, in der Schweiz, überall, kannst du quasi ein paar Gigabyte Daten verwenden. Und das hat wirklich gut funktioniert. Es geht nicht bei jedem Handy. Voriges Jahr habe ich noch ein älteres Handy gehabt, das hat es nicht kennen. Heuer habe ich ein anderes Handy gehabt, da hat es funktioniert. Und du installierst dir das in deinem SIM-Manager, aktivierst diese eSIM-Karte, wenn du in eben ein Land kommst außer der Roaming-Zone, und dann dauert es auch Minuten und es funktioniert, und dann kannst du ganz normal am Tracker schauen, Daten schicken und musst nicht dein Sparschwein schlachten bei der nächsten Telefonrechnung.
Erste Schlafpause, strömender Regen. Die Strategie letztes Jahr war, gerade am Anfang, investieren, wie du es genannt hast, 3 Stunden Schlaf bzw. Stehzeit. Damit hast du letztes Jahr viele überrascht, hat sich aber dann im Endeffekt ausgezahlt. Und heuer war es so, dass gerade die Spitzenfahrer, die das nachgemacht haben und relativ früh vermeintlich lange Stehzeiten bzw. Schlafpausen gehabt haben.
Ja, wie hast du das mitverfolgt? Ich glaube, es war wirklich so, dass nur ganz wenige mit kurzen Pausen gefahren sind, oder? Mir ist vorgekommen, es hat fast jeder längere Pausen gemacht, das sicher auch durchs Wetter bedingt war.
Ja, also was ich bei mir am Schreibtisch hat es nicht geregnet. Das, ich habe nur die Stehzeiten gesehen, aber ja. Also letztes Jahr war das ja wirklich extrem, die ersten Tage. Da haben sie wirklich viele versucht mit ganz wenig Schlaf. Und da ist es schon aufgefallen, deine langen Schlafpausen. Aber heuer hat sich das ziemlich angeglichen. Da haben sehr viele das ganz ähnlich gemacht.
Ja, ich habe wieder einen Einspieler da. Den spülen wir jetzt ab, und wenn ich auf die Uhr schaue, ich fürchte, es ist ein bisschen wie beim Radlrennen fahren. Die Zeit unterschätzt man, wie schnell sie vergeht. Aber ich glaube, wir werden mit der heutigen Folge nicht mehr bis zum Checkpoint kommen. Aber wir hauchen uns jetzt den Einspieler an und dann erzähle ich, wie es weitergegangen ist. Grüezi! Es ist gerade ein absolut geiles Feeling. Und gestern haben wir um 2 in der Nacht eingecheckt. Ich habe da so ein Self-Check-In-Hotel gehabt. Das war ganz angenehm, weil da gibst du einen Code ein und keiner fragt dich an der Rezeption, ob du komplett deppert bist, weil du völlig durchnässt mitten in der Nacht dort ankommst. Mir jetzt aus den Ärmeln ausgetropft, mir jetzt aus den Höhen ausgetropft. Es ist aus den Schuhen das Wasser rausgekommen. Ich war wirklich durchnass. Und ich habe da nur noch versucht, vor dem Schlafengehen mein Gewand einzuruhen in Handtücher, damit es ein bisschen besser trocknet und alles, was geht, irgendwie aufzuhängen. Ja, und jetzt 3 Stunden später, um 5 Uhr in der Früh, geht es weiter, und es könnte ein echt erbärmlicher Tag werden, wenn es auf 2000 Meter oben auch so regnet wie jetzt da. Also, ich weiß nicht, wie das Wetter wird, aber ich glaube, richtig viel besser wird es nicht. Und ich werde jetzt dann einmal am Tracker schauen, was die anderen so machen. Voriges Jahr war ich der einzige von den Spitzenfahrern, die länger passiert haben. Bei der ersten Schlafpause waren damals auch 3 Stunden. Die meisten haben nur einen kurzen Powernap gemacht. Und ich bin gespannt heuer. Ich glaube, bei dem Wetter wird es wahrscheinlich mehr Leute geben, die mehr Pause machen, einfach auch zum Aufwärmen und zum Trocknen. Jedenfalls, es ist da so ein schönes Panorama rund um den Walensee. Nur, ich habe leider absolut gar nichts davon gesehen. Grüezi miteinander. Jetzt melde ich mich noch einmal, weil ich bin vorher, glaube ich, so weinerlich umgekommen und irgendwie so mit Selbstmitleid. Und das möchte ich nochmal revidieren. Also, mir geht's super. Ich bin voll gut drauf. Es schifft zwar Vollgas, aber das macht nichts. Heute werde ich richtig andrucken und einen starken Tag hinlegen. Und mir ist jetzt noch eine Geschichte eingefallen von der letzten Nacht. Also, wie ich da, glaube ich, das 6. oder 7. Mal angekämpft habe gegen den Mann mit dem Müdigkeitshammer, bin ich stehen geblieben. Und danach denke ich mir, warum stehe ich jetzt eigentlich? Es gibt keinen wirklichen Grund. Und bin weitergefahren. Und 5 Minuten später stehe ich schon wieder. Und wiederum habe ich mir gedacht, wieso eigentlich? Und dann ist mir eingefallen, dass ich mir einbildet habe, hin und wieder, wenn vor mir so die Leitschiene ist von der Straße, schaut es dann für mich so aus wie so ein ein Regal, so ein kleiner Kleiderschrank. Und da bleibe ich stehen und denke mir, ich muss da jetzt meine frisch gewaschene Wäsche zusammenlegen und einschlichten in das Kleiderregal. Und dann merke ich, okay, ups, da ist gar kein Kleiderregal. Ist gescheiter, wenn ich weiterfahre. Und ich habe dann angefangen mit einem anderen Trick, nämlich Zähne zu putzen. Ich habe da irgendwie eine Zahnpasta, die recht scharf ist. Und das macht dann auch gut munter. Und dann tue ich Zähne putzen. Habe ich auch öfters gemacht. Und der Mund voller Zahnpasta. Habe ich gedacht, ja, jetzt sammle ich alles, was ich im Mund habe. Und hole Tiefluft. Und spucke einmal so richtig aus. Und in dem Moment, wo ich ausspucken will, auf einmal schmeiße ich meine Zahnbürsten weg. Und ich glaube, da habe ich einfach irgendwie einen kompletten Denkfehler gehabt, da die linke und rechte Gehirnhälfte mal kurz sich nicht richtig abstimmt miteinander. Ja, und jedenfalls habe ich dann nochmal umgedreht kurz, meine Zahnbürsten zu suchen. Habe es natürlich nicht gefunden, irgendwo im Gebüsch. Und jetzt muss ich mir eine neue Zahnpasta kaufen, oder beziehungsweise eine neue Zahnbürste kaufen. Und beim nächsten Mal Zähne putzen halt darauf achten, dass ich die Zahnpasta und nicht die Zahnbürste von mir weg befördere. Ja, das sind Geschichten, die nur in der Nacht passieren, wenn man zu wenig schlaft.
Das sind natürlich die Geschichten, die, wenn man sie hört, alle total nervös machen und wahnsinnig machen. Aber das sind halt einfach typische Geschichten aus, jetzt war jetzt die zweite Nacht, aber vor der ersten Schlafpause, das sind typische Geschichten aus der ersten Nacht. Irgendwie kriegt man dann so einen Rhythmus und der Schlafentzug manifestiert sich später dann anders. Und so Halluzinationen und dass man so neben sich steht, kommt dann eigentlich nicht mehr vor. Es ist immer nur am Anfang so.
Ja, und immer wieder für mich selbst auch echt im Nachhinein lustig, in dem Moment natürlich nicht lustig, was da irgendwie abgeht. Und ich habe mir zum Glück, oder was heißt zum Glück, ich habe mir das einfach angewöhnt, aus Sicherheitsgründen, wenn ich merke, ich bin so müde, dass es nicht mehr geht, bleibe ich stehen. Und man kann Gymnastik machen, man kann sich kurz bewegen, weiß ich nicht, ein paar Schritte irgendwie am Stand laufen oder was auch immer. Und nach einer Minute vom Radl herunten geht es wirklich wieder besser. Ja, und so Sachen wie, ich glaube, ich muss Wäsche zusammenlegen und ich glaube, ich muss meine Zahnpasta wegwerfen. Das ist jetzt so absurd. Ich bin dann ja kurz stehen geblieben, habe probiert, meine Zahnbürsten wieder zu finden, habe es nicht gefunden und bin dann halt ohne Zahnbürsten weitergefahren.
So schlecht die Wetterprognose eigentlich in den Tagen vor dem Start und noch am Start war. Es war diese regnerische Nacht in der Schweiz, zwar schlimm, aber es ist dann ziemlich bald sehr viel besser geworden. Und da hast du eigentlich Glück gehabt.
Ja, richtig. Es hat dann der Regen eigentlich mit Tagesbeginn wirklich nachlassen. Die Sonne ist aufgegangen, die Wolken haben aufgerissen. Es ist dann echt ein herrlicher Tag gewesen, kühl, aber dann recht trocken. Ich habe in der Schweiz wirklich immer gut einkaufen können, dort so Tankstellen gegeben mit Coop, also mit dem kleinen Supermarkt in Kooperation quasi. Und da hat es super gute Sandwiches gegeben und ich habe mir so einen Marmorkuchen auf die Satteltasche geschnallt. Alle Flaschen waren voll und ich bin dann einfach so Richtung San Bernardino gefahren, ja, und habe am GPS-Tracker gesehen, dass der Robin Gemperle und der Florian Moreau, Franzose, beide so in Führung waren oder die schnellsten waren über die Gotthard-Route. Und ich glaube, der Florian war einer der ganz wenigen, der fast nichts geschlafen hat. Der Robin hat einige Stunden geschlafen, sogar mehr als ich. Und in der Zeit hat ihn der Florian überholt. Der war zuerst weiter hinten. Und ja, wie du vorher schon gesagt hast, alle haben eigentlich sonst auch recht lange geschlafen, 3, 4, 5 Stunden in der Range. Und dann war es jetzt so, dass Robin, Florian und ich irgendwie so aus unterschiedlichen Richtungen nach Bellinzona gekommen sind, dort wo Parcours 1 beginnt.
Und alles, was bis dorthin passiert ist, war eigentlich Makulatur, weil man hat zwar am Tracker gesehen, okay, der ist vielleicht ein bisschen weiter östlich, der ist ein bisschen weiter hinten, aber so richtig genau gewusst, wer jetzt an welcher Position ist, hat man nicht. Und erst am Beginn des Parcours, der mandatory war, der für alle zu fahren war, hat man dann das erste Mal so eine richtige Reihenfolge sich bilden können und sehen können, wer jetzt genau wo liegt, wessen Strecke wie effizient war, wer wie schnell unterwegs war. Und ja, das haben wir auch gesehen am Beginn des Parcours 1. Und wie das dort ausgeschaut hat, hören wir uns in der nächsten Episode an.
Wir hören uns in der nächsten Episode an, wie es beim Parcours 1 weitergeht. Immer gedacht, in der ersten Episode kommen wir zu Checkpoint 1. Ich habe mir aber im Rennen gedacht, dass ich viel früher bei Checkpoint 1 bin als in Wirklichkeit. Insofern passt es perfekt, dass wir jetzt bei Parcours 1 Schluss machen. Und ich wollte eigentlich dem Thomas de Gent nochmal, ich bin nicht auf Twitter, aber ich hätte ihm gerne irgendwie geantwortet, ob er es jetzt vielleicht versteht, wenn ich da quasi, wenn wir zu dritt parallel an der Spitze da in den Parcours einfahren und er sieht, dass der 100 Kilometer Umweg eigentlich recht schnell war. Aber mehr dazu in einigen Tagen.